So, mit einem Lächeln gehen wir in die nächste Folge. 211 steht auf meinem Skript und ja, wir sind vor dem wichtigen Spiel in Darmstadt. Darüber werden wir natürlich auch sprechen.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Ja, hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe. Gerade habe ich schon erwähnt, Folge 211. Das wird jetzt ein bisschen schneller wachsen als sonst, denn der aufmerksame Zuhörer oder auch Zuseher, willkommen alle die, die auch uns auf unserer Schalke-Seite des Medienhauses Bauer sehen oder auf YouTube oder auf Spotify. Und ich weiß, dass ich das sogar bei unserem Podcast-Anbieter auch als Video hochlade. Wer weiß, wo man das noch als Video sehen kann. Also, alle, die uns hören und alle, die uns sehen, ihr werdet mitbekommen haben, wir werden jetzt unsere Podcast-Staffeln direkt am Spiel. Das kennen wir ja schon als Schalke-Talk. Und halt vor dem Spiel, naja, euch mehr oder weniger beglücken, könnt ihr sehen, wie ihr wollt, ne? Aber wir geben, wie ihr wisst, ja natürlich immer unser Bestes und wollen euch mitnehmen in die aktuelle Situation des FC Schalke 04. Das Spiel gegen Hannover, ja, das haben wir abgearbeitet, schwere Kost, wenn wir ja leider ein schon schwerwiegend Verlust hinnehmen müssen. Und das ist nun mal Edin Dzeko und die Sperre ist ausgesprochen. 2 Spiele, Schalke hat Einspruch eingelegt und darüber werden wir auch sprechen. Und das machen wir heute wieder mit meinem Kollegen Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf.
Hallo und Glück auf, René.
So, du warst gar nicht heute eigentlich, also du warst frei heute, habe ich gehört.
Nee, ich hatte, gerade weil ich heute Dienst habe, bin ich heute hier. Nur wir hatten eigentlich ein bisschen anders geplant, ja. Weil ich jetzt zum dritten Mal hintereinander bin.
Ja, das ist nicht...
Du früher, ich erinnere mich an die gute alte ZDF-Hitparade, wenn du da dreimal hintereinander dabei warst, dann durftest du beim vierten Mal nicht wiedergewählt
werden. Was soll ich denn sagen?
Du bist ja Gastgeber, Konferencier.
Host, oh, sagt man.
Moderator, Host, entschuldige. Host, ja, okay, ja. Gut. So, ja. Also beim nächsten Mal macht dann... ist dann aber wieder jemand anders hier an der Reihe.
Ja, aber wir hatten, oder besser gesagt, du warst bei einem Hintergrundgespräch. Und darüber wirst du wahrscheinlich auch was zu erzählen haben. Und ich weiß gar nicht, um was es geht, weil ich war nicht eingeladen.
Ja, lass uns vielleicht, weil das die kommende Woche betrifft, lass uns das ganz an den Schluss schieben. Ich denke mal, wir haben erstmal mit den Sachen, die passiert sind und die... jetzt möglicherweise am Wochenende passieren, haben wir erstmal genug zu bereden.
Absolut, absolut. Ja, lass uns ganz schnell anfangen, weil wir heute wirklich nicht wieder auf die 2 Stunden kommen wollen. Das haben wir letzte Woche ja grandios geschafft. War einigen dann zu viel und ich habe das auch gar nicht so tatsächlich mitbekommen, dass es wirklich so viel wurde. Dzeko, Einspruch eingelegt. Ja, Aussicht auf Erfolg eher sehr gering.
Ja, ich würde jetzt die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Natürlich sagst du spontan, dass das jetzt mehr oder weniger ein Reflex ist, dass du Anspruch einlegst, wohl wissend, dass der relativ geringe Chancen hat, durchzukommen. Wir haben da ja noch ein gutes oder schlechtes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, als Ron Schallenberg in Nürnberg mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Der Schiedsrichter in einer ersten Stellungnahme sogar einen Fehler im Grunde einräumte,
ja.
Und Schalke dann gegen die zwangsläufig folgende Sperre von Schallenberg Einspruch eingelegt hat, natürlich in der Hoffnung, dass die Aussage des Schiedsrichters da irgendein Gewicht haben würde, aber dann hat er dann wohl doch wieder ein bisschen anders ausgesagt und auf jeden Fall wurde der Einspruch dann abgelehnt. Schallenberg blieb für dieses eine Spiel gesperrt und also es müsste jetzt schon Gewaltiges passieren in dem jetzt bei dieser Einspruchsverhandlung, damit die Sperre reduziert wird. Aber gut, wie heißt es, vor Gericht und auf hoher See sind alle Menschen gleich oder sind nicht gleich oder wie auch immer. Ich will mich jetzt nicht schon wieder mit einer Redewendung wie damals mit der Butter hier in die Nessel setzen. Es gibt irgendeinen Spruch mit auf hoher See und vor Gericht oder wie auch immer oder vor dem lieben Gott irgendwas. Jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Kann sogar sein, dass Edin Dzeko selber aussagen muss, darf, kann, soll oder will. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er dann persönlich in Frankfurt auftaucht, sondern das geht ja auch online. Und wer weiß, wenn er da einen guten Eindruck macht,
Ja,
ich traue ihm das durchaus zu, genau, dass er da einen sehr eloquenten Eindruck macht und die Situation nochmal aus seiner Sicht der Dinge erklärt und dass er dann vielleicht einen gnädigen Richter findet, der dann sagt, er geht von Rom Spiel, was ja jetzt die Begründung des Urteils war, runter und vielleicht auf gefährliches Spiel und dann wird es vielleicht um ein Spiel reduziert, aber die Chancen sind natürlich nicht allzu groß.
Ja, wir können davon ausgehen, dass wenn der Podcast fertig, heute ist Mittwoch, ich glaube heute wird nichts passieren, aber tatsächlich sollte das noch in dieser Woche dann sein, ne?
Ich will gar nicht mehr ausschließen, dass das morgen schon alles über die Bühne geht.
Ja, also sind wir gespannt, was passiert. Auf jeden Fall gegen Darmstadt ist Edin Dzeko nicht dabei, weil es war definitiv keine Fehlentscheidung. Das wurde so heiß diskutiert, dieses Thema. Foul, nicht faul. Wir haben schon direkt nach dem Spiel darüber gesprochen. Du warst etwas überrascht, dass ich gesagt hatte, ja, okay. Also für mich ist es immer noch ein hohes Bein, egal wie viel Absicht dahinter ist, ob gar keine Absicht. Oder es gibt ja auch Spieler, die eine Menge Absicht dahinter haben. Die habe ich, das ist dann völlig egal. Es ist ein Foul. Die rote Karte, ja gut, darüber lässt sich dann streiten. Aber ja, es ist schon wirklich blöd gelaufen irgendwie.
Ja, ich habe selten erlebt, dass eine Aktion in einem Spiel, jetzt die rote Karte für Dzeko, das Foul, dass das so diskutiert wurde. Du hast ja auf den sozialen Medien, du hast hier die ganze Bandbreite gehabt. Du hast selbst Schalker Spieler, ehemalige Schalker Spieler, wenn wir jetzt mal Fußballer sprechen lassen, du hast im Legendentalk Klaus Fischer und Rüdiger Bramzig gehabt. Klaus Fischer war ja völlig erbost, der sagt, du kannst da keine rote Karte geben. Simon Terodde sagt das Gleiche. Frank hat Anfang der Woche mit Klaus Fichtel gesprochen. Sollte eigentlich so eine Geschichte werden. Der Klaus Fichtel, der mit 43 noch gespielt hat, gratuliert Edin Dzeko zum 40. Geburtstag, aber da wurde natürlich auch drüber geredet. Klaus Fichtel sagt, ja, du kannst da auch rot geben, wenn du der Argumentation des Schiedsrichters folgst. Und Norbert Niekbohr, mit dem habe ich gestern gesprochen, der sagt das auch. Ach, der sagt, natürlich ist das bitter für einen Dzeko, aber Norbert sagt auch, er kann sich nicht vorstellen, dass Dzeko den nicht gesehen hat. Mhm. Also du siehst, es sind die ganze Bandbreite an Meinungen ist da unterwegs. Es ging ja dann auch so los, dass die Schalke-Fans untereinander gegenseitig auch beschimpft haben. Nur wenn einer nur der Meinung war, hat ein bisschen eine andere Meinung gehabt, das ist natürlich auch nicht gut. Weil wenn man darüber diskutiert, dann sollte man auch versuchen, einigermaßen sachlich zu diskutieren. Ich bleibe dabei, für mich war das, oder ich fange mal anders an, eine rote Karte ist für mich eine Bestrafung, die ein Spieler dann verdient hat, wenn der Schiedsrichter einem sagen will, pass auf, Freundchen, du hast hier heute auf dem Platz nichts mehr verloren. Mhm. Du gehst jetzt. Du bist mir zu heiß gelaufen. Du bist hier ein Sicherheitsrisiko im Grunde so. Dann zeige ich rot, wenn er sich eines solchen Vergehens strafbar gemacht hat. Aber Edin Dzeko ist ja vorher überhaupt gar nicht auffällig gewesen. Der hat sich auch sofort dann, ich meine, gut, das spielt jetzt keine Rolle, keine große, aber fürs Sozialverhalten vielleicht. Der hat sich auch sofort entschuldigt bei dem. Der war doch selber ein bisschen peinlich berührt, dass er dem da offenbar wehgetan hat. Und ich glaube aber trotzdem auch, wenn ich mir die Aktion nochmal angucke, er zieht doch kurz vor Schluss das Bein wieder sogar noch so ein bisschen zurück. Also eine rote Karte hast du früher gekriegt, jetzt hätte ich fast gesagt zu meiner Zeit, wenn du einem mit voller Absicht irgendwo in die Knochen gerauscht bist und dich überhaupt nicht interessiert hat, wie es mit dem weitergeht. Ja. So, aber wir sind dann halt bei einer Interpretationsfrage, wenn der Schiedsrichter das, und das war für Schalke nicht gut, wenn der sich halt dann dahingehend äußert, dass er eine gesundheitsgefährdende Aktion gesehen hat, dann wirst du den schwer von dieser Einschätzung abbringen können. Dann kann ich Norbert Neubaum sagen, finde ich nicht, dass das gesundheitsgefährdend war. Oder nicht bewusst dieses Risiko eingegangen ist, die Gesundheit von jemandem zu gefährden, wie es ja wohl in der Urteilsbegründung auch hieß. So, dann sagt der Schiri, ja, finde ich aber doch. Und dann sage ich wieder, nee, finde ich nicht. Und dann stehst du da. Und letztlich hat er dann das letzte Wort und seine Meinung ist dann halt maßgeblich. Und so ist dann der Platzverweis zustande gekommen und jetzt dann auch erstmal die zwei Spiele Sperre.
Wollen wir darüber noch sprechen, dass diese rote Karte natürlich nicht nur Konsequenzen für die zukünftigen beiden Spiele hat, sondern auch für das Spiel gegen Hannover. Der Knackpunkt. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil nach der roten Karte war es nicht so, dass Hannover auf einmal das Heft des Handelns in die Hand genommen hätte und hätte das Spiel bestimmt. Es gab aus meiner Sicht sogar Situationen, wo Schalke hätte sogar selber das Tor treffen können und damit die Geschichte komplett zuzumachen. Ist das der Knackpunkt dieses Spiels gewesen?
Es war definitiv der Knackpunkt. Die Frage, die sich stellt, ob es denn der Knackpunkt sein musste, ob das zwangsläufig so kommen musste. Das ist ja auch eine Geschichte, die rauf und runter diskutiert wird. Das Spiel hat ja so viele Facetten. Es gibt ja zu jeder Aktion gibt's ja eine eigene Diskussion. Es gibt zum Schalker Verhalten nach der roten Karte für Dzeko heftige Diskussionen. Rüdiger Abramczyk, der die Wechsel überhaupt nicht verstanden hat. Es gibt über das Tor von Hannover, über das 1:2, gibt es heftige Diskussionen, abseits oder nicht. Mhm. Über den Elfmeter, der vorher war, gibt es heftige Diskussionen. Es gibt Diskussionen über das unmittelbare Verhalten der Schalker nach dem gehaltenen Elfmeter, wo Muslic selbst sagt, da waren die Jungs vielleicht ein bisschen zu euphorisch, wäre besser gewesen, wenn sie sich auf die Ecke konzentriert hätten. Über das 2:2 wird rauf und runter diskutiert. Also ich habe selten ein Spiel erlebt, dass so viele Diskussionen im Anschluss bot. Und es war schon der Knackpunkt, finde ich, weil danach war es ein anderes Spiel, aber die Frage ist halt, ob Schalke es nicht vielleicht auch zugelassen hat, dass es ein anderes Spiel wurde. Aber da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen.
Ja, gerade in der Kurvendiskussion wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal dieses Thema aufplöppen. Ich möchte trotzdem mal vorziehen. Die Vicky, kannst du dich noch daran erinnern? Hast du mich, glaube ich, auch angesprochen. Ja, hat ja gesagt, müssen aufpassen, Hannover zieht die Elfmeter. Ne? Und ja, was soll ich sagen?
Ja, aber stimmt, wir haben das im Talk erwähnt und dann schrieb aber auch jemand drunter, das fand ich ganz witzig, warum sollten die Elfmeter ziehen? Die verwandeln doch sowieso keinen. Ich glaube, die haben jetzt schon ein paar Elfmeter, ist da, glaube ich, ein Riesenthema in Hannover. Die haben, glaube ich, schon ein paar verschossen, jetzt zwei hintereinander. Also relativiert sich das im Grunde. Aber der Tipp war auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Aber der Elfer war ja im Grunde nicht gezogen, sondern zu Fall gebracht worden ist der Spieler nun wirklich. Das sollten wir jetzt auch nicht wegdiskutieren.
Die Vicky kommt heute auch noch in der Kurvendiskussion zu Wort, weil sie hat nämlich 0-4 Gründe, warum wir positiv bleiben sollten. Hat aber auch eine Anregung und eine andere Nachricht. Kartenregelung sollte man nicht da mal überdenken. Sie sagte, warum gibt man generell für eine rote Karte nicht erstmal Einspielsperre, Fakt, und dann wird verhandelt. Ich meine, bei einer gelb-roten Karte gibt es ja Einspielsperre. Ne? Ich glaube, das hat schon Sinn, die rote Karte, dass das dann härter bestraft werden muss als eine gelb-rote Karte.
Ja.
Ja, darum so zwei Spiele Grund, definitiv immer safe.
So ist das. Wobei, wenn wir über zwei Spiele Sperre sprechen, im Grunde, wenn wir es genau nehmen, sind es ja zweieinhalb Spiele Sperre. Er ist ja schon das halbe Spiel in Hannover. Ist er ja schon.
Auch das wäre doch auch irgendwie zu berücksichtigen, wenn man den Einspruch denn nochmal verhandelt, dass man sagt, naja gut, vielleicht wäre in der ersten Halbzeit die rote Karte vielleicht nochmal ein besseres Argument zu sagen, okay, wir machen ein Spiel. Aber ja, weiß ich nicht, so Mitte 50. Minute.
Wurde ja vielleicht sogar berücksichtigt und vielleicht hätte er ja sonst drei Spiele gekriegt. Ich kenne jetzt nur die Urteilsbegründung mit dem rohen Spiel und das ist eben, dass er bewusst das Risiko der Gesundheitsgefährdung eingegangen sei.
Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Kurvendiskussion auch schon ein Thema war, aber ich habe was gehört von einem guten Kollegen, Kumpel, sagt er immer. Der Marc ist auch Trainer privat und hat auch einen Podcast, die Schalker. Der hat was Interessantes gesagt, was ich gar nicht so wahrgenommen habe. Auswechslung, Muslic in der Nachspielzeit, Sanchez kommt rein. Da wurde ja sowieso bei vielen erstmal, wenn Sanchez kommt, fangen wir uns immer ein. Er hat gesagt, warum? Klar, weil er Zeit von der Uhr nehmen wollte. Ich glaube, das war in dem Moment sein Anliegen. Aber warum eine Mannschaft kurz vor Ende eines wirklich engen und knappen Spiels rausreißen, wo alle voll den Fokus darauf haben und ja auch, mir ist da keiner aufgefallen, der irgendwie an der Seitenlinie lag und hat gesagt, bitte Trainer, hol mich raus, ich kann nicht mehr. Die waren doch alle noch so fokussiert und voll drauf, dass die bis zum bitteren Ende alles getan hätten. Und dann gibt es eine Auswechslung, Sanchez kommt rein und ist ja gar nicht auf diesem Level. War das fahrlässig?
Wir sollten uns jetzt, wenn wir über die Wechsel sprechen, Wechsel ist ja mittlerweile ein eigenes Thema für einen Podcast. Da wird ja auch so viel mittlerweile rauf und runter diskutiert. Rüdiger Bramczyk versteht überhaupt nicht, warum immer so viele Wechsel. Lass doch die Jungs einfach 90 Minuten durchspielen. Die müssten doch Luft haben. Die haben noch keine Doppelbelastung. Mhm. Gerade Hannover ist das ja tatsächlich ein hochinteressantes Thema, was Muslic gemacht hat. Er hat ja sofort nach dem Wechsel, nach dem Platzverweis reagiert. Hat, glaube ich, mit Aouchiche einen Offensiven rausgenommen und mit Ayhan einen Defensiven gebracht. Ist auch so eine reflexartige Reaktion, finde ich. Das machst du einfach. Ich glaube, wir haben aber gleich auch, ich habe gerade schon mal so ein bisschen reingehört, wir haben gleich auch einen Zuhörer, der die Frage stellt, warum lässt er nicht erstmal so weiterspielen und stellt vielleicht nach 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde dann, wenn er merkt, so jetzt kommt Hannover ins Rollen, die ja vorher noch gar nicht ins Rollen gekommen waren. Und dann hätte er ja immer noch die Gelegenheit gehabt, diesen Wechsel zu vollziehen. Ist auch ein hochinteressanter Ansatz. Unterm Strich muss man sagen, ist die Rechnung halt nicht aufgegangen. Du hast eben diesen 2:0 Vorsprung, den du dir vorher durch eine Top-Leistung, das sollte im Übrigen auch nicht verschwiegen, sondern im Gegenteil mitgenommen werden in die nächsten Spiele. Ja. Du hast dir dieses 2:0 durch eine Top-Leistung vorher richtig verdient, erarbeitet, erspielt und dann am Schluss stand 2:2. Also der Plan ist zumindest nicht aufgegangen und wenn wir bei Sanchez sind, ich finde, wir müssen dann auch mal nicht nur über Sanchez sprechen, auch über Yannick Bachmann beispielsweise. Ich weiß nicht, welchen Auftrag er hatte. Du sagst gerade, die sind da noch nicht so richtig drin. Bei Bachmann ist mir aufgefallen, bei jeder Spielunterbrechung hat er sich noch mal warm gelaufen. Hat er immer so ein paar Sprints noch angezogen, um auf Betriebstemperatur zu sein. Aber hat ja dann auch, finde ich, überhaupt nicht ins Spiel reingefunden. Natürlich war es ein kompliziertes Spiel dann. Und zu Sanchez, wenn wir dann jetzt da ankommen. Niemand will dem ja irgendwas Böses. Überhaupt nicht. Ich finde den im Grunde, finde ich den klasse. Ich mag einfach Jungs, die manchmal ein bisschen unbeherrscht zu Werke gehen, die einfach mal dazwischen hauen. Also, und ich gönne dem auch, dass er hier jetzt mal richtig in die Pötte kommt, so wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Aber man muss schon dann auch, wir reden über Profifußball, schon bemerken dürfen, ohne dass es jetzt sofort wieder heißt, lass den Sanchez in Ruhe. Ich lasse ihn ja in Ruhe, aber er muss ja mit der Kritik klarkommen. Das wird Muslic ihm auch sagen. Er hat im Grunde, als er eingewechselt wird, 3 Minuten vor Schluss, ja wahrscheinlich nur diesen einen Auftrag, nämlich genau eine solche Flanke, wie sie dann durch den Schalker Strafraum segelte, zu verhindern.
Ja.
So, und das hat er in Kombination mit Ron Schalenberg, der stand, glaube ich, auch dabei, der kam ihm dann noch zu Hilfe. Das hat er einfach nicht geschafft. So ehrlich muss man sein. Das gehört zur ganzen Wahrheit dieses Spiels auch dazu. Und wie das dann hinterher gelaufen ist, die Flanke war total fies für einen Torwart. Ich konnte auch von Norbert Niekburg, der ja nun einen größeren Experten findest du nicht, der ist so richtig klar, hat er sich auch nicht geäußert. Er sagt, wahrscheinlich stand Karius schon ungünstig, als die Flanke reinkam, sodass das dann schwierig hatte, dann irgendwie noch dran zu kommen. Und das Tor von diesem Pichler, das macht er in seinem Leben wahrscheinlich auch kein zweites Mal so mehr. Der köpft fast von der Grundlinie, köpft dann noch den Schalker Torwart, ich glaube, am Hinterkopf an und der Ball trudelt ins Tor. Vielleicht muss man einfach auch mal sagen, es ist richtig beschissen gelaufen. Ich sage das jetzt mal ganz deutlich, ist richtig beschissen gelaufen in dieser letzten Sekunde. Und da kannst du analysieren und tun und machen, wie du willst, aber du musst das jetzt einfach akzeptieren. Musst vielleicht dem Sanchez sagen, pass auf, du musst da richtig drauf gehen. Du musst den notfalls, musst du den an den Schultern packen und aufpassen, dass der die Flanke da nicht reinschlägt. Aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn jetzt alles schlecht war und Schalke so, muss jetzt spätestens ab Mitte der Woche auch jetzt diese Dzeko-Nummer abhaken, muss nach vorne blicken. Ich habe am Dienstag noch mit einem Schalke-Offiziellen gesprochen, auch über dieses Thema, der sagte, aber wir haben jetzt nicht nur wegen der roten Karte für Dzeko verloren. Ich sage, ihr habt nicht verloren. Ihr habt unentschieden gespielt gegen eine Spitzenmannschaft der Liga, die ihr 50 Minuten lang total oder größtenteils im Griff hattet. Ihr habt doch nicht verloren. Im Grunde, Hannover hätte doch hier eigentlich gewinnen müssen. Die sind doch zurück. So, und in der Nachbetrachtung sah es im Grunde so aus, als wenn Schalke jetzt der große Verlierer des Spieltags wäre, der sie gar nicht waren. Und als wenn jetzt im Grunde alle Aufstiegschancen passé wären, weil Dzeko jetzt ein oder zwei Spiele gesperrt ist. Ich sehe das, also sorry, ich sehe das bei allen Wehklagen und bei aller Kritik, berechtigten Kritik an dieser roten Karte, ich sehe das völlig anders.
Ich glaube, wir müssen schon in die Kurvendiskussion gehen, weil sonst werden wir das Thema nicht abschließen können. Das ist natürlich auch ein großer Bestandteil. Und wir wollen oder ich möchte darauf hinweisen, wir waren noch nicht beim Training. Also heute ist Mittwoch, noch kein öffentliches Training. Das findet alles erst morgen statt. Morgen haben wir Training, morgen haben wir Interview. Morgen haben wir auch die Pressekonferenz. Darum heute nicht viel Aktuelles zum aktuellen Stand. Wer da vorne dann spielen wird für Dzeko, das werden wir sicherlich auch gleich hier im nächsten Kapitel unseres Podcasts machen, das ich jetzt einleiten werde, weil sonst wären wir nicht fertig.
Kurvendiskussion.
Ja, und da möchte ich natürlich als allerersten, das muss ich erstmal hier die Seite wieder öffnen, den Olli aus dem Westerwald einspielen. Weil der hat eine wundervolle Einleitung heute zu unserer Kurvendiskussion und quasi, da können wir weiter drauf reiten auf dem Thema. Okay, ich höre nichts. Norbert, hörst du auch nichts? Nee, Norbert hört auch nichts. Na, dann gucke ich nochmal hier, ob ich vielleicht hier was einschalten kann. Das ist live. Das gehört jetzt dazu. Apropos live, hast du nicht gesagt, dass Norbert Nickbe heute mithört?
Ja, schöne Grüße. Er wollte sich das heute mal anhören. Wir müssen uns also ein bisschen ins Zeug legen.
Ja, das machen wir doch eigentlich immer, oder?
Schöne Grüße. Soll ich übrigens bestellen, sagt er.
Vielen lieben Dank, Norbert, an dieser Stelle.
Er hat nach wie vor nicht vergessen, dass er damals beim Podcast keinen Kaffee bekommen hat.
Das ging aber auch nicht, weil die Kaffeemaschine aus war und da war mit einem Schlüssel, gesperrt. So, jetzt geht's aber los.
Tagabend, 20.30 Uhr. Topspiel in der zweiten Liga oder der Tabellenzweite gegen den Ersten. Das wird ein hartes Stück Arbeit für unsere Knappen. Ohne Edin Dzeko. Wie soll das klappen gegen die heimstarken Lilien? Na, dann müssen halt die anderen ran und alles geben wie gegen Hannover. Dass uns Darmstadt ein heißer Tanz erwartet, steht außer Frage. Na, dann tanzen wir halt mit. Ein Punkt wäre okay und der ist absolut drin, nur nicht verstecken. Da ja Dzeko fehlen wird, ist die Zeit für Silla gekommen. Nun muss er zeigen, was er drauf hat und das Toreschießen noch nicht verlernt hat. Da gibt es einige, die ihn hervorragend füttern können, allen voran Onsic. Und selbst bei einer Niederlage muss man die Köpfe nicht hängen lassen. Die Crunch-Time beginnt erst jetzt. Und viele, die mit uns oben in der Tabelle stehen, spielen noch gegeneinander. Selbst gegen Gegner aus der unteren Hälfte sei höchste Vorsicht geboten. Siehe als Beispiel Fürth, Dresden und Braunschweig. Die punkten und punkten. Es ist alles drin mit dem Aufstieg. Es ist angerichtet. Machen wir was draus. Ein sehr spannender Endspurt, wie schon lange nicht mehr in der zweiten Liga. Freuen wir uns drauf. Und glaubt mir, am Ende wird es für unsere Knappen reichen, meint der Olli aus dem Westerwald.
Olli, ich verlasse mich drauf, dass wir am Ende der Saison, ja, und was ich richtig gut fand, es wird ein heißer Tanz, tanzen wir da einfach mit.
Ja, natürlich.
Richtig. So, er bringt Silla ins Spiel. Mir wird dieser Tchibara so ein bisschen immer vergessen. Ich bin ja nicht so fußballbewandert.
Das hast du jetzt gesagt.
Das hat man mir gesagt. Ja, sorry. Aber
das muss ich mir seit zig Jahren anhören in manchen Fällen. Oder von
völlig in Ordnung. Wenn das einer so meint, dann ist das
alles in Ordnung.
Ja, genau. Aber Tchibara kommt mir tatsächlich immer so ein bisschen zu kurz weg. Ich meine, der hat jetzt eine schwere Verletzung und wir haben alle gesagt, der braucht noch ein bisschen Zeit. Und der ist aber auch beim Training immer dabei. Passt Tchibara dann nicht ins System? Oder warum nimmt man den nicht mit ins Visier? Warum sprechen jetzt alle von Silla? Und warum wird Silla auch immer eingewechselt, wenn Dzeko rausgeht?
Naja gut, weil Silla natürlich schon der logische Vertreter von Dzeko ist. Ob Tchibara ins System passt, das würde natürlich jetzt vom System abhängen, mit dem du da in Darmstadt spielst. Und nun lass dich doch mal überraschen, vielleicht plant Muslic ja so eine Nummer. Tchibara ist bei der Jugend, bei der U19 ist er, glaube ich, mehr über außen gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Du hättest ja auch noch Christian Gomez, also sorry, teuerster Einkauf, theoretisch auch für diese Position geeignet. Ich bleibe trotzdem mal bei Moussa Silla, denn ich sehe den schon eigentlich als die Nummer 1, wenn es um die Position hinter Dzeko geht. Ich traue mich ja kaum, Ersatz zu sagen. Wir tun jetzt im Grunde alle so, als wenn natürlich über die Qualität von Edin Dzeko brauchen wir gar nicht zu reden. Der schwebt im Grunde über allen. Das muss man einfach so sehen. Und Abi hat auch völlig recht, wenn er sagt, er macht auch andere Spieler stärker. Zum Beispiel Kenan Karaman blüht ja richtig auf, seitdem Dzeko da ist. Das merkst du ja. Trotzdem, jetzt muss man einfach auch mal akzeptieren, wenn er nicht dabei ist. Es hätte ja auch schon passieren können, als er jetzt diese Rückenverletzung hatte, die er sich gegen Bielefeld zugezogen hatte, hätte es ja auch sein können, dass er mal ein Spiel oder zwei Spiele ausfällt, was du ja bei einem 39- beziehungsweise jetzt 40-Jährigen ohnehin nie ganz ausschließen kannst. Und wir haben jetzt gerade in der letzten Woche auch viel nach Dzeko gefragt, ich vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich bin ja dann auch schon wieder kritisiert worden, weil ich in der Pressekonferenz nochmal es gewagt habe, zum zweiten Mal nochmal nach Edin Dzeko zu fragen. Dabei wollte ich eigentlich nur wissen, wie generell der Umgang mit ihm ist, ob sie ihn vielleicht eher schon und sagen, dann lass mal Hannover lieber sein, dass du dann hinterher alles mitmachen kannst, oder ob sie ihn direkt dann bringen, aber egal. Und da hat Schalke ja, Juri Möller hat ja auch immer betont, wir sind nicht von Dzeko abhängig. Wir standen auch ohne Dzeko auf Platz 1 und Miron Muslic war ja auch schon, auch völlig zu Recht, so ein bisschen genervt, immer diese Fragen nach Dzeko, und sagte ja auch, also wir sind nicht nur Edin Dzeko. Ja, alles völlig richtig. Jetzt müssen sie es halt eine Woche später auch auf einem mit anderen Umständen beweisen, und ich weigere mich eigentlich so zu tun, als dass Süller jetzt auch, ich sag mal ein bisschen salopp, die allerletzte Pfeife ist, die da jetzt möglicherweise für Dzeko spielt. Ich weigere mich zu glauben, vielleicht bin ich dazu naiv, dass der alles verlernt hat, was ihn in der letzten Saison noch ausgezeichnet hat. Das war in der letzten Saison, das war Schalke Schützenkönig. Der hat 16 Tore gemacht. Mit ihm oder ohne ihn wäre Schalke wahrscheinlich abgestiegen, wenn du die Tore alle mal rausrechnest. So, und wir tun jetzt so, als wenn Schalke jetzt irgendeinen auf der Hochstraße in Buhr angesprochen hätte und gesagt hätte, pass auf, willst du in Darmstadt nicht ein bisschen mitkicken? Also jetzt, vorausgesetzt es wird Süller, lass ihn doch spielen. Süller hat übrigens, wenn ich mich recht erinnere, gegen Darmstadt in der Hinrunde auf Schalke der Siegtor gemacht beim 1:0. So, also ganz so schlecht kann der doch nicht geworden sein in den letzten Wochen. Mir fehlte einfach der Glaube, und man muss es ja ohnehin hinnehmen. Also wie gerade schon gesagt wurde, jetzt kann und soll Süller einfach jetzt auch mal zeigen, dass er auch noch da ist.
Apropos Spiel gegen Darmstadt, Hinrunde 1:0 gewonnen.
Ja.
Ne, das war ja fast Usus, ne? Hinten die Null vorne dann knapp Gewinn. Du hast recht, ich habe übrigens jetzt mal gleich nachgeschaut, Moussa Silla, 9. Minute, Rechtsschuss von Elfhausi als Vorlage.
Rechtsschutz versichert.
Ja, Vorlage von Elfhausi. Aber eine Woche später, erinnere ich mich auch, haben wir dann ordentlich auf die Nase bekommen.
Paar Tage später sogar, es war ja die Konstellation, genau, dass das Pokalspiel oder 3 Tage später dann stattfand. Ja klar, 4:0 verloren, 0:4 verloren.
5 Tage waren es.
Stimmt, das Spiel war Freitagabend, Ligaspiel war Freitagabend, und ich glaube Pokalspiel dann Mittwoch. Mittwoch, okay. 0:4 verloren. Übrigens, wenn wir über System sprechen, weil viele sagen ja jetzt auch, was ich auch nachvollziehen kann, vielleicht jetzt, wenn Dzeko nicht dabei ist, vielleicht wieder zum alten System zurückkehren.
Mit
dieser Dreier- oder Fünferkette, die wir ja alle so ins Herz geschlossen haben. Du hast gegen Darmstadt zu Hause mit diesem System 1:0 gewonnen. Du hast in Darmstadt exakt mit dem gleichen System 0:4 verloren. Der Unterschied war, glaube ich, oder ein Faktor war, dass beim Spiel auf Schalke hat Littberg gefehlt, der war verletzt. Und im Pokalspiel war er dann wieder dabei. Also das Spiel wird auch für Muslic zu einer gedanklichen Herausforderung, wie er da vorgeht.
Aber nicht nur für Muslic, weil ich könnte mir vorstellen, dass für Kohfeldt ja jetzt auch schwierig ist, weil wenn Dzeko keine rote Karte bekommen hätte, dann wäre klar, wie Schalke in Darmstadt auch angetreten wäre. Jetzt ist es nicht klar. Ist ja für Kohfeldt wahrscheinlich auch eine Herausforderung.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Ja, natürlich.
Ja, also, dann bin ich ja mal gespannt, ob der Kohfeldt jetzt vielleicht dann da doch wieder ein bisschen Angst hat und sich hoffentlich aufs falsche System einstellt. Ja, was glaubst du denn, was Miron Muslic macht? Wir sind irgendwie von Silla irgendwie so abgesprungen. Also, du bist der Meinung, ja klar, du hast vollkommen recht. Silla ist natürlich keiner, den man in Buhr an der Innenstadt angesprochen hat. Aber die Frage ist, er kommt ja rein, er macht auch gute Aktionen. Ich hatte auch mit Juri Mulder da einmal kurz drüber gesprochen, da hat er auch gesagt, er hat den verteidigt, sofort gesagt, aber der hat diese Aktion gut gemacht. Dann haue ich aber einer gegen, ja, das mag ja sein, aber wenn er kein Tor schießt, ist es auch blöd. Und ich glaube, er hat eine Blockade und ich glaube, der braucht wirklich ein Erfolgserlebnis. Kriegt er dieses Erfolgserlebnis jetzt in Darmstadt, wenn er dann als Startspieler reingeht mit dem Druck, ich muss ja endlich wieder ein Tor machen und ich darf ja nicht Edin Dzeko komplett durchfallen oder neben Edin Dzeko. Alles Wahnsinn für den.
Ja, aber er hat ja jetzt im Grunde fast schon keinen Druck mehr. Ich habe den Eindruck, es erwartet ja ohnehin niemand von ihm irgendwas.
Okay.
Also wenn ich die öffentliche Diskussion so verfolge, dann braucht Schalke ja im Grunde eigentlich gar nicht nach Darmstadt fahren, weil Dzeko fehlt. So finde ich verheerend. Ich finde, das wird auch der Leistung oder der Leistung der Mannschaft nicht gerecht, die sie jetzt beispielsweise gegen Hannover gebracht hat. Da war jetzt auch nicht nur Edin Dzeko auf dem Platz. Natürlich hat er auch seinen großen Anteil daran gehabt, aber ich halte die Mannschaft auch ohne Dzeko schon für so stark, dass sie zumindest versuchen soll, in Darmstadt zu bestehen. Natürlich kannst du da auch verlieren, überhaupt keine Frage. Aber ein heißer Tanz, wie vorhin gesagt wurde, oder ein hartes Stück Arbeit wäre es auch mit Edin Dzeko geworden. Ist doch überhaupt keine Frage. Und was ich ganz wichtig war, was vorhin gesagt wurde, selbst wenn du in Darmstadt verlierst, dann ist das auch noch aufstiegstechnisch gesehen kein Weltuntergang. Richtig los geht's erst nach der Länderspielpause. Dann müssten noch, wie viele Spiele haben wir da noch? 6 oder 7?
7.
7 noch, genau so. Und dann geht's richtig zur Sache. Dann musst du da sein und dann spielen alle auch noch gegeneinander. Schalke startet dann gegen Karlsruhe, ob jetzt mit oder ohne Dzeko, Heimspiel.
Ja.
Also,
ich habe hier die Liste nochmal vorliegen, was die Duelle der Top 5 angeht. Da haben wir jetzt am kommenden Spieltag natürlich das Topspiel Darmstadt gegen Schalke. Am 28. Spieltag wieder ein Topspiel, Hannover gegen Elversberg. 29. Spieltag Darmstadt gegen Hannover, Elversberg gegen Schalke. Also Schalke ist dann auch ordentlich mal mit vertreten. 30. Spieltag Hannover gegen Paderborn. 31. Spieltag Paderborn gegen Schalke. Darmstadt gegen Elversberg, also zwei Topspiele. 32. Spieltag Elversberg gegen Paderborn. Am 33. Spieltag ist mal nix, also kein Topspiel untereinander. Und am 34. Spieltag, das ist das Interessante, wo ich glaube, könnte auch eine Entscheidung fallen, Darmstadt gegen Paderborn. Also es kann noch so viel passieren.
Es kann noch so viel passieren und selbst in den Duellen, die jetzt keine Spitzenduelle sind, ist ja durchaus möglich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass die eine oder andere Spitzenmannschaft noch federn lässt. Wir haben es ja, wurde ja auch gerade angesprochen, wir haben es doch in den letzten Wochen gesehen, Fürth zieht im Moment eine Spitzenmannschaft nach anderen ab. So, und wie haben wir geschimpft über das Schalke 1:1 geführt?
2:2
haben wir auch geschimpft. Dresden hast du ja Sonntag mich schon völlig zurecht korrigiert, ist jetzt beste Rückrundenmannschaft.
Nee, ist nicht mehr, weil jetzt hat ja leider Hannover einen Punkt geholt.
Ach so,
darum
Wir haben noch nach dem Spiel gesprochen.
Ich habe tatsächlich während des Spiels geguckt, als wir noch geführt haben.
Ich laufe die ganze Woche schon durch die Gegend und jetzt habe ich schon gehört, Dresden.
Tut mir leid.
Hat der René mir gesagt, Dresden ist jetzt besser.
Ja, das Problem ist, ich habe damit gerechnet, dass wir natürlich gewinnen und habe dann gar nicht mehr diesen Punkt auf dem Schirm gehabt. Aber damit hat Hannover sich tatsächlich wieder.
Ja, okay, gut.
Ja, aber jetzt schließt sich der Kreis mit Musa Silla. Du hast gesagt, er hat das Tor gemacht gegen Darmstadt. Er hat danach kein Tor mehr geschossen.
Ja,
so, jetzt.
Doch so.
Ne? Dann ist die Geschichte doch.
Ich habe ja letzte
erzählt.
Woche die Theorie hier aufgestellt, dass Süller das letzte Saisontor macht, weil er auch das erste gemacht hat. Und dann soll er das mal vorziehen und soll dann vielleicht mal. Das reicht auch schon, wenn er eins vorbereitet.
Ja, aber, oder wenn einfach, das ist ja noch nicht das letzte.
Nein, aber dass er dann das nächste Tor...
Oder ach so, sein, das wäre ein bisschen spät.
Genau, ja. Wenn es das Entscheidende wäre,
ja,
wäre
man das auch... Ja, Entscheidende ist es, aber oh, so lange warten. Ich habe, naja gut, man kann, es gibt auch wieder die andere Theorie und da bin ich tatsächlich auch mit bei. Wenn Schalke das am Wochenende 3-1, 4-1, 4-0 weggehauen hätte, was ja auch durchaus möglich gewesen wäre, wer weiß, wie dann die Stimmung im Kopf ist. Vielleicht ist man nicht mehr fokussiert, fährt nach Darmstadt und sagt, ah, die hauen wir doch auch jetzt weg. Und dann kriegst du wieder 4 Stück zum Beispiel. Dann bist du wieder am Boden. Dann arbeitet vielleicht der Kopf mehr als in so einer Situation, wo du vielleicht jetzt weißt, okay, jetzt musst du nochmal hier Kräfte bündeln. Wir wissen, dass wir es können und wir werden auch gegen Darmstadt irgendwie bestehen. Mit Systemwechsel, ohne Systemwechsel. Das werden wir gleich erfahren. So, der nächste im Bunde, der Jatti aus Wattenscheid steht hier.
Wieso werden wir das gleich erfahren? Hast du Miron Muslic noch als Ehrengast eingeladen? Oder? Weil ich glaube, erfahren werden wir es erst morgen. Im Spiel selbst.
Ja, oder so, genau.
Na, er wird es auch morgen nicht
verraten.
Also wenn er klug ist und ich halte ihn für klug, dann wird er es morgen nicht verraten.
Aber das mit dem System ist sowieso so eine Nummer. Ne? Wie oft wurde man schon angegriffen, weil man gesagt hat, man müsse mal wieder das System vielleicht wechseln, weil es mit der Viererkette nicht so geklappt hat. Und jetzt ist es dann halt doch die. Und nochmal.
Ich habe das übrigens nicht gefordert. Ich stelle das nur zur Diskussion. Ich wüsste gar nicht als Trainer, wie ich jetzt...
Ich meinte jetzt eigentlich reagieren. Nicht den Trainer, ich meinte den Jatti, okay. Weil ich erinnere mich, habe die Nachricht abgehört, dass er da irgendwas zugesagt hat. Und dann darf er jetzt auch sprechen.
Glück auf, René, der Jatti aus Wattenscheid hier. Ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile genügend über rote Karten, Abseits, Elfmeter und Nachspielzeit gesprochen worden ist. Und bei dem ganzen merkwürdigen, fragwürdigen Entscheidungen sollten wir aber eins nicht vergessen. Oder eins ist besser gesagt untergegangen bis dato. Nämlich die Tatsache, dass Midas Muslic es mittlerweile geschafft hat, eine Symbiose aus Offensivspiel und Defensivspiel hinzubekommen. Also das habe ich jetzt noch nirgends gehört, aber das war gegen Hannover ja schon fast par excellence. Also wir hatten die beste Rückrundenmannschaft, die beste Auswärtsmannschaft da. Und wie wir die bespielt haben, sowohl offensiv als auch wie wir defensiv gestanden haben, ist doch genau das, was wir eigentlich die ganzen Wochen haben wollten. Und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen darüber, wie die restlichen Spiele der Saison ausgehen und dass wir am Ende nicht zu den ersten drei gehören werden. Ja, dann nochmal, ich habe Kollege Karaman häufig kritisiert. An dieser Stelle möchte ich es einmal zurücknehmen. Es war ein sehr gutes Spiel von ihm, wenn nicht sogar aus meiner Sicht eins der besten in dieser Saison von ihm. Und vielleicht braucht er diese Zeit und ihm kommen natürlich aber auch die ganzen Neuzugänge zugute. Gleiche gilt für Timo Becker, der jetzt am Sonntag echt ein sensationelles Spiel gemacht hat. Auch da Midas Muslic, ich vertraue auf ihn, ich gebe ihm die Zeit und er bringt es hin. Ja, und dann ist ja während des Spiels was Sensationelles passiert. Ich hoffe, das haben alle mitbekommen. Wir hatten eine Systemumstellung während des laufenden Spiels. Klingt verrückt, war aber so. Und der Wechsel von Vierer- auf Fünferkette könnte meiner Meinung nach auch am kommenden Samstag eine logische Variante sein, um hinten den Laden dicht zu machen und vorne zu hoffen, dass wir wieder ein Tor schießen. Allerdings ist natürlich durch die Dzeko-Sperre fehlt uns der Target-Player vorne, aber wir haben mit Ljubicic, Aušić und Karaman in der Form natürlich noch erhebliche Waffen vorne, wie Darmstadt damit Hornby und Liedberg auch haben wird. Ich bin gespannt auf das Spiel am Samstag. Ich hoffe ganz einfach, wir kriegen das Ding gut über die Bühne. Sollten wir verlieren, bleiben immer noch 7 Spiele und jetzt spielt noch jeder gegen jeden da oben und wir hätten dann schon 2 weg. Also die Vorteile liegen auch selbst bei einer Niederlage noch auf unserer Seite. In dem Sinne, euch einen guten Podcast, der Jatti aus Wattenscheid.
Vielen Dank. Wäre Miron Muslic jetzt hier, würde er sagen, Moment, wir machen doch während des Spiels öfter mal eine Umstellung.
Ja,
also wer
wahrscheinlich Midas Muslic.
Ja. Aber wir wissen natürlich, was gemeint ist.
Ja, schöne Grüße an den Jatti, aber jetzt muss ich ein bisschen da reingrätschen. Er liest uns offenbar nicht, was ich schade finde, weil wir haben ja schon nach dem Bielefeld-Spiel geschrieben, dass die, auch wenn das ein 1-0 war, aber es hätte ja auch 5-2 oder wie auch immer ausgehen können, hatten wir schon geschrieben, dass diese Transformation, die angekündigte, zwischen nur defensiv gut, offensiv nicht so gut und dann aber defensiv immer noch gut und offensiv deutlich stärker, dass die jetzt so langsam geglückt ist. Und gerade was er auch zu Timo Becker sagte, völlig richtig. Und auch da, Muslic hat gesagt, Timo oder ich vertraue Timo, weil er muss in den letzten 5, 6 Spielen, da will ich, dass er voll da ist. Da habe ich so ein bisschen geschluckt, weil das hat er schon vor ein paar Spielen gesagt. Oh, da sind ja aber noch ein paar Spiele zwischen. Aber so langsam siehst du, es geht auch bei Timo Becker deutlich nach oben. Hat wirklich gegen Hannover ein richtig gutes Spiel gemacht. Und Karaman, habe ich ja schon im Schalke Talk gesagt, hat mir gegen Hannover auch richtig gut gefallen. Ich hätte den gegen Hannover auch ganz gerne noch ein paar Minuten länger auf dem Platz gesehen. Aber ich glaube, der war auch völlig platt.
Wir hatten gerade, als wir den Podcast starten wollten, eine neue Nachricht bekommen und da es alles heute ein bisschen zeitlich stressig wird, hatte ich die nur kurz angespielt, aber der Norbert hat mit reingehört und hat gesagt, die müssen wir abspielen. Das machen wir jetzt. Der Alex, wir hören mal rein, vielleicht passt das ja auch gerade thematisch von vorne anfangen.
So, moin. Hier ist Alex aus Hamburg. Ich wollte mich jetzt auch mal zu Wort melden. Erstmal großes Lob an euren Podcast. Ich bin schon länger treuer Hörer und schätze sehr diese Sachlichkeit. Also großes Kompliment an euch alle. Und mein Thema, ich habe jetzt alle Podcast bis auf euren schon durchgehört und da wird das nicht erwähnt. Ich habe einen Punkt zu dem Spiel hier gegen Hannover. Der ist nämlich folgender. Also als Dzeko vom Platz gestellt wurde, war das Spiel ja so klar in Schalke Hand und so weiter. Und ich frage mich jetzt, ob ich der Einzige bin, der sich da im Nachher gedacht hatte, hätte Muslic nicht, sagen wir mal, noch 10 Minuten die Offensiven auf den Platz lassen können und noch ein bisschen weiter Druck machen und versuchen, vielleicht das dritte Tor zu machen und weiter vorne dominant zu bleiben? Oder fandet ihr das genau richtig? Weil das wird so als, ja, so ist das halt nach dem Platzverweis. Ich muss nämlich ganz oft dran denken, als es vor einiger Zeit mal innerhalb, glaube ich, weniger Tage ein Schalke-Spiel gab. Da haben sie gegen Nürnberg eine Weltklasse erste Halbzeit gespielt. Dann gab es den Platzverweis für Schallenberg. Und haben sich auch komplett das Spielen eingestellt und nur noch versucht zu verteidigen. Und haben sich nachher nur auf dieses eine Argument, boah, der Platzverweis war unberechtigt und wir sind verpfiffen worden und deswegen haben wir verloren. Und kurze Zeit später habe ich das Bundesligaspiel gesehen von, ich glaube, oder vielleicht war es auch ein Pokalspiel, Leverkusen gegen Stuttgart. Und Leverkusen war plötzlich auch nur noch einer weniger. Und hat aber souverän als Spitzenmannschaft das Spiel zu Ende gespielt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht 2 Minuten überzogen. Meine Frage an euch, wie seht ihr das? Kam euch der Gedanke auch oder einem von euch? Hätte man da nicht noch 10 Minuten einfach genauso weiterspielen sollen? Weil man hatte ja auch noch sozusagen ein Tor, hätte man sich ja mal fangen dürfen. Also ganz liebe Grüße, tschüss.
Alex, viele Grüße in den hohen Norden, Hamburg. Schön. Ja, ich glaube, irgendwie meine Meinung habe ich ja gerade schon gesagt.
Das hatte ja, ich ja gerade schon im Podcast. Finde ich hochinteressant und man müsste das Spiel nochmal spielen und ja, ab der 52. Ja, Minute und dann halt sagen, so, nee, wir wechseln jetzt nicht sofort, sondern wir spielen erstmal so weiter. Die können uns mal. Wir sind zwar einer weniger, aber wir sind so gut drauf. Wir wuppen das Ding hier auch mit 10 Mann und wir ärgern euch weiter und wir kommen eurem Tor, trotz auch mit einem Mann weniger, kommen wir eurem Tor näher als ihr unserem.
Ja.
Hochinteressant, wir werden es jetzt im Nachhinein nicht mehr beantworten können und er hat völlig recht, man akzeptiert das im Grunde so, weil man sagt, das macht man halt so, dass du, wenn ein Stürmer vom Platz fliegt, du führst, dann wechselst du halt, nimmst einen Offensiven raus und bringst einen Defensiven, um das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Gerade gegen eine spielstarke Mannschaft wie Hannover kann ich das sogar nachvollziehen, weil du möglicherweise denkst, okay, die werden jetzt loslegen und da sind wir mit einem Mann weniger, sind wir relativ chancenlos. Und Muslic ist ja ohnehin jemand, der dann, so hat er ja auch seine Schalker Zeit angefangen und das war ja auch sein Auftrag, der ja ohnehin dann erstmal auch defensiv orientiert denkt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, wir haben schon festgestellt, der Plan ist halt, wenn du Spielstand guckst, Dzeko Roth, und Spielende guckst, dann ist der Plan halt nicht aufgegangen, wobei man fairerweise dazu sagen muss, auch in Überzahl hat Hannover ja gar nicht so die dicken Dinger gehabt. Schalke hat ja lange da schon einen ziemlich heroischen Kampf geliefert, wenn ich an so manche Grätsche von Jai oder LV, sie denkt da drüben auf der Gegengerade, was ja auch mit viel Beifall bedacht wurde und mit der Muslic-Faust diskutiert wurde. Es ging ja eigentlich dann, die Turbulenzen kamen ja eigentlich erst mit dem Elfmeter. Da ging es ja dann erstmal richtig los.
Ja, also vielen Dank. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es jetzt von mir auch nochmal hören will, aber weil er uns beide ja gefragt hat, ich wollte jetzt nur höflich sein.
Ach so, ja, nein.
Ich habe es ja irgendwie schon gesagt. Ne? Ja. Man hätte ja Edin Dzeko als Target-Player, als Zielspieler.
Habe ich verstanden.
Ja, vielleicht hätte man einfach das so lassen sollen, das ganze System. Und einfach so. Wie gesagt, du hast genau das Richtige gesagt. Hätten wir jetzt die Möglichkeit, das Spiel nochmal neu zu spielen. Wer weiß, vielleicht hätte er das so gemacht und dann hätten wir gesagt, ja mein Gott, warum hat er denn nicht den Oshish rausgenommen?
Ja, Moment, das ist ja sowieso. Das ist ja das Schöne an unserem Job. Ja. Wenn du so, jetzt lass Muslic lässt Auschisch drin, er lässt alles beim Alten, stellt vielleicht Karaman vorne rein, ja, der da so ein bisschen Unruhe machen soll, und dann fangen sie sich auch zwei.
Ja, genau.
Dann ist der Neuber mir der Erste, der sagt, ja, Moment, wieso nimmt er denn nicht sofort einen Offensiven raus und wechselt einen Defensiven rein? Ja. Trainerfehler, ne?
Hätte sofort umstellen müssen, das System.
Da wäre der Scharfrichter Neuber sofort bei der Sache. Nein, natürlich nicht. Es ist alles ein Hätte. Ja, man kann auf jeden Fall, also diese Diskussion finde ich wesentlich gehaltvoller, als dass man jetzt ständig immer schimpft über Kölner Keller und wie auch immer, weil das ist wirklich eine, wenn sachlich gemacht wird, dann finde ich das eine richtig spannende Frage. Ich würde gerne auch, ich kenne auch ein paar Trainer aus dem Amateurbereich, so, also die würde ich auch gerne mal zu dem Thema fragen, wie die das sehen. Finde ich hochinteressant.
Kommen wir zum, wir haben eine ganze Reihe noch an Nachrichten. Ich muss das ein bisschen abkürzen. Also alle, die Sprachnachrichten geschickt haben, vielleicht nicht böse sein, wenn ich es jetzt nicht ausspiele. Der Sven aus Wandlitz übrigens traut Süller zu, dass er endlich wieder trifft und sich jetzt auch das Selbstvertrauen als Startspieler holen könnte. Moment, dann weiß ich aber, dass ich ja noch eine Nachricht bekommen habe vom, wer war es? Peter aus Neuss. Insgesamt hat er gesagt, die klasse Leistung der Mannschaft, gerade Timo Becker und Schallenberg hebt er hervor. Karius auch nicht zu erwähnen, braucht man auch nicht extra zu erwähnen. Er hofft aber, dass Chibara eine Chance bekommt. Da ist der Peter aus Neuss ähnlich drauf wie ich. Dann gab es noch ganz viele, die Karius dann vielleicht doch, also der Karius, also sorry, also wer über Karius jetzt meckert, weil er da nun mal mit beteiligt war an diesem Tor, aber nicht sieht, was er alles schon vorher weggepfiffen hat, weiß ich nicht, das fällt mir schwer. Ich kann, also mir ist nicht einmal in den Sinn gekommen, Loris Karius zu kritisieren für diese Aktion, dass er da am Ball vorbeifliegt. Da bin ich vielleicht zu, weiß ich nicht. Dann bin ich halt wieder kein Fußballfachmann, aber das ihm anzukreiden, klar ist das blöd, aber wie viele Dinge hat er denn vorher rausgeholt?
Naja, das ist ja beim Torwart immer diese schmale Gratwanderung. Du kannst 96 Minuten Weltklasse halten und dann passiert dir am Schluss irgendwas, wo nicht ganz so gut aussiehst, dann wird halt darüber diskutiert.
Bist du der Depp?
Denk an Oli Kahn im WM-Finale 2002 war es, glaube ich. Gut, aber man muss schon, zur Wahrheit gehört auch, dass auch er bei dem Tor beim 2-2 auch nicht den allerglücklichsten Eindruck macht. Das machst du als Torwart beim Gegentor nie einen glücklichen Eindruck, aber er, ja, er läuft nicht, er kommt einfach nicht dran. Das war einfach eine fiese Flanke. Aber er hat eben das auch nicht geschafft, was er vorhatte in der Aktion, sagen wir mal so. Das schmälert nicht seine gute Gesamtleistung beim 1:2. Auch das ist ja ein Thema, bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, warum der jetzt nicht im Abseits war. Da habe ich jetzt auch schon wieder so viele Bilder gesehen. Ja. Da sage ich heute, klares Abseits. Dann gucke ich mir ein anderes Bild an und sage, nee, doch kein Abseits. Es ist völlig irre. Die Nachspielzeit haben wir auch ganz vergessen bei den vielen Diskussionsthemen. Also das Spiel war wirklich war ein Füllhorn an Diskussionsthemen.
Und ich finde, wir haben das ja direkt nach dem Spiel schon in unserem ersten quasi Podcast sehr gut abgebildet. Aber du kannst es gar nicht. Also ich glaube, da kannst mehrere Stunden über dieses Spiel noch sprechen und philosophieren.
Einer schrieb drunter, heute wart ihr ganz schwach, ihr zwei.
Echt?
Er hat einer geschrieben.
Du liest das immer, ne?
Ich glaube, der Frank hat das geschrieben. Nein, Spaß. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, nee.
Ich fand uns ja genauso gut oder schlecht wie sonst auch.
Ja. Lass uns beim Loris bleiben und dann gebe ich dem Paddy aus Berchtkamen noch die Chance, was zu sagen. Der hatte nämlich auch was geschickt, dann schneide ich den Anfang ab. Da hat er auch nochmal über die rote Karte, nee, hat er nicht. Er hat eine Frage in den Raum gestellt, vielleicht können wir die gleich hinten anstellen. Er hat das Gefühl, dass gerade auf Schalke immer Spiele passieren mit Schiedsrichterentscheidungen, die ja, besonders kurios sind. Möglicherweise nutzt der Schiedsrichter das als große Bühne? Also, weiß nicht, ob er darüber spricht. Aber lass uns erstmal, hier hat über was zu Karius gesagt, weil der hat es verdient, da nochmal erwähnt zu werden.
Bevor alle über Karius schimpfen im Nachhinein, das wird jetzt wahrscheinlich eh wieder die ganze Woche die Medienwelt beschäftigen, Loris Karius, warum er dann so stark an dem 2:2 beteiligt war. Aber man darf nicht vergessen, er hat uns auch da wieder im Spiel gehalten. So wie zig andere Spiele vorher, wenn wir ihn nicht im Tor gehabt hätten, dann würden wir jetzt alle nicht sehr aufgeregt sein und uns freuen, dass wir um den Aufstieg spielen, weil dann wären wir wahrscheinlich Platz 9 oder Platz 10. Ja, und abgeschlagen, hätten in beide Richtungen nichts mehr zu erreichen und das würde eine langweilige Saison für uns werden. Ihm haben wir es ja wirklich zu verdanken, dass wir da oben auch drinne stehen. Weiterhin, er hält noch grandios den Elfmeter, muss ich ehrlich sagen. Wirklich Wahnsinn. Und der war gar nicht mal schlecht geschossen. Was ich mich allerdings frage, ist dann eine Minute später kriegst du prompt trotzdem wieder den Anschlusstreffer. Ja, im Nachhinein muss man sagen, Schalke 04 kann sich eigentlich nur selber schlagen. Also wir können uns nur selber schlagen. Ja, durch einen Platzverweis, durch verschuldete Elfmeter, durch irgendwie sowas ziehen wir das eiskalt durch von Anfang bis Ende und spielen das Spiel so runter wie heute die ersten 50, 60 Minuten, wird kein Gegner in der zweiten Liga jemals uns gefährlich werden. Aber wir schlagen uns immer wieder selbst. Das muss man einfach sagen. Wenn man die Niederlagen oder die Unentschieden sich anschaut, auch gegen Kaiserslautern und diese ganze Geschichten, diese Spielverläufe, Schalke schlägt sich, wenn nur immer selbst. Jetzt habe ich tatsächlich die Zeit auch mal überzogen, aber ich hätte das in 2 Minuten jetzt alles auch nicht eintüten können, sage ich jetzt mal so. Ja, dann euch noch weiter einen schönen Podcast und ja, Glück auf in die Runde.
Ja, vielen lieben Dank, Patrick. Ich hoffe, heute sind wir insgesamt ein bisschen stärker als. Aber wir waren auch, siehst du, darum kann ich das nicht alles lesen, weil es mich immer wieder auch persönlich beschäftigt dann. Ne? Dann kriege ich keine Ruhe. Dann denke ich immer nach, mein Gott, was hast du denn wieder alles falsch gemacht? Und, aber wir waren nach diesem Spiel, und das, ich glaube, wir haben 2 oder 2,5 Stunden nach dem Spiel gesprochen, immer noch niedergeschlagen. Ne? Das hat uns auch mitgenommen. Das war so viel und so viel Drama und Enttäuschung und.
Ja, du musst ja auch wir als Zuschauer oder als Beobachter, die das Ganze dann beschreiben sollen hinterher, musst du ja auch selber die einzelnen Szenen dann nochmal zurückrufen und im Zweifel dann auch nochmal angucken, weil im Stadion, wir sehen es halt zunächst auch erstmal nur in Echtzeit und da schätzt du wirklich viele Dinge ganz anders ein, als wenn du das dann hinterher nochmal siehst. Deswegen tatsächlich etwas Ich war aber auch etwas konsterniert am Sonntag, weil die Jungs mir einfach dann leid getan haben. Das ist bei mir selten so, aber da haben sie mir einfach leid getan, wie dann wirklich, wie dieses Eierding da dann ins Tor segelt. Vielleicht merkt man das dann hin und wieder auch am Tor. Das ist ja auch, denke ich mal, völlig verständlich.
Gehen wir weiter. Sebastian hatte noch die rote Karte. Situation sieht da anders als ich. Wie ich nach dem Spiel gesagt habe, das haben viele. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe das ja auch nicht so, dass es jetzt eine gerechtfertigte rote Karte war. Aber wenn man tatsächlich diese Vergleiche mit anderen Spielen nimmt, Bayern hat jetzt aktuell auch einen Einspruch auf diese, glaube ich, gelb-rote Karte für Diaz bekommen, ne? Ja, der im Vorfeld ja.
Auch völlig verrückt. Der sieht erst eine gelbe, wo alle, viele sagen, rot. Ist eigentlich schon rot. Ja. Dann sieht er eine gelb-rote, wo der Schiedsrichter hinterher sagt, nee, hätte ich keine gelbe Karte und damit gelb-rot zeigen sollen. Dagegen legen die Bayern dann Einspruch ein gegen gelb-rot und dieser Einspruch wird dann als unbegründet zurückgewiesen. Auch skurril, auch komisch und so viel zum Thema, so nach dem Motto, dass jetzt nur Schalke immer da den Kürzeren ziehen würde. Also es erwischt dann manchmal auch die großen Bayern, wenn ich jetzt mal tatsächlich davon ausgehe, dass die erste Gelbe jetzt dann auch wirkt, wenn es jetzt wirklich nur eine Gelbe war. Das kann man sagen, sie sind ja vorher schon bevorteilt worden, weil er nicht rot gesehen hat. Ich will nochmal auf deine Theorie oder auf was du gerade weitergegeben hast, dass es Äußerungen gibt, Schiedsrichter würden die große Bühne nutzen. Mhm. Ich sage dir ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt eine Szene gesehen, ich glaube, das war VfB Stuttgart 2 gegen Hoffenheim 2. Auf jeden Fall war es Hoffenheim 2.
Entschuldige, was hast du mich so beruhigen?
Dritte Liga.
Ja, absolut. Also.
Aber jetzt nicht die ganz große Bühne.
Ja.
Da ist ein Spieler vom Platz gestellt worden und ich hoffe mal jetzt, dass das kein Fake-Video war, was ich da gesehen habe.
Ja.
Der wollte einen Einwurf, glaube ich, machen und dann war ein zweiter Ball aufs Spielfeld gerollt.
Ja. Ah.
Und bevor er den Einwurf gemacht hat, hat der Spieler den Ball wieder, ist kurz aufs Spielfeld gelaufen, hat den Ball wieder zurück ins Aus geschossen.
Das habe ich ja auch gesehen.
Aber nicht hart, nicht aus Frust, nicht aus Wut, ganz normal, ich glaube sogar mit der Seite.
Mhm.
Konnte im Grunde gar nichts passieren, auch flach oder irgendwie halb hoch. Und hat wohl aus Versehen einen Betreuer vom VfB Stuttgart getroffen.
Aha. Ja, ja.
Und sieht glatt rot. So, also da konnte der Schiedsrichter keine große Bühne nutzen, weil es die einfach nicht gab. Und da muss ich einfach dieser Theorie, das wäre jetzt, sage ich mal, ungerecht oder nicht seriös, wenn die Schiedsrichter das unterstellen würde, dass sie hier die große Bühne Schalke nutzen würden, um durch solche spektakulären Entscheidungen auf sich aufmerksam zu machen. Ich nehme ja mal an, dass Dr. Robin Braun keine große Freude an dem Montag hatte.
So ein Kackspiel, wo er dann auch eine 6 bekommen hat für seine Leistung. Vielleicht hat er gedacht, naja, jetzt heute gucken alle, heute greife ich mal richtig durch. Weiß man, es gibt natürlich viele Geschichten, wo man ganz viele Theorien immer drum stricken kann. Und alle Theorien sind auch willkommen, man kann die diskutieren. Das ist wieder schön. Leider ist das Problem, um dem Sebastian noch gerecht zu werden, er hat gesagt, er sieht das anders als ich, völlig in Ordnung. Aber er hat absolut recht. Es gibt halt einfach keine Linie in diesem System. Ne? Das ist halt einfach, morgen wird so entschieden, nächste Woche so. Und das ist halt wirklich schwierig.
Ich muss ihm aber einfach abnehmen und ich habe keinen anderen Anlass, um ihm was anderes zu unterstellen, er stand jetzt ziemlich nah dran, dass er die Situation eben so empfunden hat, wie er sie dann auch bewertet und beurteilt hat. Das muss ich unterstellen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen auch entschieden hat, ohne da jetzt Schalke bewusst oder Dzeko irgendwas Böses tun zu wollen, dass ich eine andere Meinung oder eine andere Auffassung von der Aktion habe, ändert daran aber nichts.
Okay, ich gucke immer auf die Uhr, weil wir sind heute angehalten, ein bisschen Gas zu geben, weil das Studio gleich wieder neu...
Stehen schon Schlangen. Wir gucken schon Leute neugierig rein.
Ja, das ist halt der Nachteil tatsächlich. Darum sind wir auch gerne mal außerhalb des Studios. Dann aber nicht mit so einem tollen Hintergrund und nicht vielleicht die beste Tonqualität, hat auch einer geschrieben. Ne? Nach dem Spiel, da sitzen wir natürlich nicht im Studio, da haben wir alle unser Headset auf und das klingt dann halt nicht so fantastisch wie ja hier. Dieser tolle Podcast. Die Wiki wollte ich noch spielen. 04 Gründe, warum wir positiv bleiben sollten. Das mache ich jetzt, oder? Mhm. Da kann ich aber dann noch einwerfen. Es kommt noch eine Frage vom Heiko aus dem Feindesland. Da kannst du ja schon mal Gedanken zu machen.
Okay.
Er hat auch eine Sprachnachricht geschrieben.
Ich zitter wie
es ist. Nee. Okay. Er war völlig, er hat es überhaupt nicht verstanden, warum die Pressevertreter nach dem Spiel in der Pressekonferenz mit beiden Trainern nur eine einzige Nachfrage gestellt haben und die ging dann auch noch an Tietz. Aber lass uns erstmal die Wiki spielen, wenn ich sie denn jetzt hier ad hoc ganz schnell finde. An der Stelle nochmal ganz lieben Dank für eure Nachrichten. Das ist immer super, aber manchmal ist es auch relativ viel und dann finde ich das nicht. So, jetzt habe ich aber die Wiki.
Moin, ich bin Vicky aus Nordfriesland. Ich habe 04 Gründe, warum wir trotzdem positiv bleiben können. 01, wir haben in Unterzahl richtig gut gespielt gegen Hannover. 02, wir können jetzt fest mit dem neuen Personal trainieren, weil Dzeko nicht einfach nur verletzt ausgefallen ist, mitten unter der Woche, sondern man weiß jetzt schon, er wird mindestens das nächste Spiel nicht spielen, also kann jetzt fest mit den anderen trainiert werden und es kann sich eingespielt werden im Sturm. 03. In der Hundenrunde haben wir Darmstadt auch ohne Dzeko geschlagen. Und 04. Die anderen Aufstiegskandidaten spielen noch gegeneinander. Und wenn Hannover sich so reinhaut, vermeintlich reinhaut wie gegen uns und sich noch einen Punkt erkämpft, dann ist das doch wunderbar für uns. Hauptsache, wir gewinnen unsere Spiele. Glück auf und viel Spaß noch.
Danke, liebe Vicky. Ein Aufruf. Ja, die Vicky soll nicht unbedingt die Einzige bleiben, die mal eine Sprachnachricht schicken kann. Also es gibt nicht nur Männer, die über Fußball quatschen können, auch Frauen, auch wir haben ja auch unser Kurvenbericht mit der Tine. Also traut euch. Ich freue mich dann auch, wenn ihr Nachrichten schickt. Ja, hast du dir schon eine Antwort überlegt? Ich meine, die ist ganz einfach und die könnte ich jetzt auch geben. Aber da du ja immer mit dabei bist, würde ich gerne von dir die Antwort natürlich haben. Warum gab es nur eine Frage nach so einem Spiel?
Also ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und könnte sagen, ich war gar nicht bei der Pressekonferenz.
Ja, der Frank war da, ne?
Nein, das wäre gelogen.
Nee, du warst da, ne?
Ich habe doch gesagt, ich könnte sagen, ich war gar nicht da, ich habe da nichts mit zu tun. Nein, also ich war da und ich war auch einer derjenigen, die keine Frage gestellt haben. Warum? Also zum einen, es waren relativ wenige da, weil die meisten waren halt unten in der Mixed, weil nach dem Spiel willst du natürlich... Wartest auf den Schiedsrichter, wartest auf Spieler und so weiter. Also da ist dann oben relativ wenig los, zumal man ja die Pressekonferenz auch dann hinterher im Real Life sich nochmal angucken kann. Also die Kollegen, die da nicht da sind, die gucken sich das dann hinterher nochmal an. Zweiter Faktor dieser Geschichte, im Grunde die einzige Frage, die ich gehabt hätte. Du sitzt ja da, wenn du als Journalist da sitzt, dann kennst du ja schon die Geschichte, die kommt. Und es war ja klar, die Geschichten nach diesem Spiel werden sich um den Platzverweis von Dzeko drehen. Das war einfach das Thema. Kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden, aber aus der Nummer kommst du nicht raus. Du kannst das nicht ignorieren. Und die Antwort hat Muslic ja im Grunde schon gegeben. So, also er hat ja im Grunde alles, was er zu dem Platzverweis auf Nachfrage hätte sagen können, hat er ja schon in seinem Statement zu dieser roten Karte gegeben. Insofern war dieses Thema für mich dann eigentlich durch. Dann für mich persönlich, ich war tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, ich war einigermaßen fertig nach dem Spiel. Ich musste meine Gedanken auch erstmal sortieren und hab gedacht, naja, gut, wenn du jetzt nicht zum Platzverweis fragst, dann musst du ja im Grunde, entweder fragst du jetzt jede einzelne Entscheidung auch nochmal ab zur Nachspielzeit und so weiter. Dann habe ich aber für mich gesagt, nee, komm, ordne selber erstmal deine Gedanken. Außerdem, jetzt werde ich persönlich, der war, glaube ich, so schlecht drauf. Da habe ich mir gedacht, komm, jetzt ärger du ihn nicht auch noch. Ich weiß, das ist jetzt schlechtes journalistisches Prozedere, sollte man nicht machen, ist auch eigentlich nicht, weil man ist ja nicht dafür da, um dem Trainer gute Laune zu bereiten. Aber in dem Fall habe ich wirklich gedacht, nee, komm, der hat gerade mit seinen Jungs dieses Kacktor, auf Deutsch gesagt, reingekriegt. Jetzt lass ihn einfach in Ruhe. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wir haben ihn dann ja meistens nach den Spielen unten in der Mixzone sowieso nochmal. So, und dann sprichst du eigentlich mit ihm dann auch Dinge durch, auch ein paar Dinge, die dann vielleicht nicht unbedingt live übertragen werden sollen. Und das ist eigentlich ja sowieso das Prinzip. Ich will jetzt die Pressekonferenzen nicht schlecht oder nicht kleinreden. Aber dadurch, dass die live übertragen werden, wird uns natürlich schon so ein bisschen eine Grundlage unserer Berichterstattung genommen. Denn du stellst ja, die Pressekonferenz ist ja eigentlich dazu da, dass wir den Leuten dann mitteilen, was in der Pressekonferenz gesagt wurde. Und mir bringt es ja nichts, wenn Muslic da schon, wenn ich ihn zu einer Plauderstunde einlade, dann brauche ich ja hinterher keiner mehr die Artikel lesen, die ich dazu schreibe, weil es hat ja jeder schon live gesehen. Das ist jetzt auch nicht meine Einzelmeinung, sondern das ist halt das, was wir oder was viele über diese live übertragenen Pressekonferenzen denken. Und das ist eigentlich der Punkt. Und der Kollege, der die Frage an Titz gestellt hatte, der musste an dem Tag, glaube ich, nicht aktuell arbeiten. Also der hat all diese Dinge, die uns dann durch den Kopf gehen, die hat er nicht gehabt. Die Frage an Titz hätte ich übrigens auch gestellt, weil mich hätte schon auch interessiert, was er dazu sagt. Mhm. Und weil ich hätte eigentlich auch erwartet, dass Titz sich auch relativ, so hätte ich ihn eingeschätzt, dass er sich relativ klar äußert, dass er den Platzverweis für nicht gerechtfertigt hielt. Aber naja gut, hat er eben auch seine Meinung, hat gesagt, für den Spieler sehr hart, aber insgesamt vertretbar. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen
mehr als ausführlich
erklärt. Ich werde aber versuchen, am Donnerstag mindestens eine Frage zu stellen. Ja. Obwohl, da werden wir dann ja auch oft beschimpft, was wir denn für idiotische Fragen stellen. Und was Muslic für gute Antworten geben würde. Er kann aber die guten Antworten natürlich nur geben, wenn er auch die entsprechenden idiotischen Fragen gestellt bekommt.
Absolut. So, gucken wir auf die Uhr. Da sind wir drüber. Und wir haben noch Themen eigentlich, die wir noch besprechen wollten. Das wollen wir dann alles verschieben. Wir haben ja jetzt auch das Spiel gegen Darmstadt. Da werden wir sowieso nach dem Spiel euch nochmal quasi, naja, hoffentlich nicht so niedergeschlagen wie beim letzten Spiel gegen Hannover, euch alles so ein bisschen mitteilen, die Eindrücke, die wir so gesammelt haben und über das Spiel quatschen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Dann haben wir Länderspielpause. Dann haben wir vielleicht auch...
Ja, dann ist Länderspielpause, aber jetzt komme ich zu deiner Eingangsfrage zurück, was wir an den Schluss schieben wollten. Langweilig wird es trotzdem nicht. Mhm. Du hast einmal für Katic und Dzeko die Playoff-Spiele in Wales. Oder ja. erstmal das Spiel in Wales, hoch interessant. Auch für Muslic, der natürlich dran hängt. Ja, den wünschen wir natürlich sowieso viel Erfolg und vor allem, dass er sich nicht verletzt.
Bleibt, ja.
Da wird es ja wahrscheinlich richtig zur Sache gehen. Schalke spielt in Schweinfurt, Testspiel, Freundschaftsspiel, Wiedersehen mit Jermaine Jones und Johannes Geis. Mhm. Abgeschlagener Drittliga-Letzter, die werden es, glaube ich, nicht mehr schaffen oder können es, glaube ich, schon gar nicht mehr schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, weil es wäre jetzt an der Zeit, dass Schalke auch die Geschäftszahlen für den Zwischenbericht veröffentlicht. Das müsste jetzt auch soweit sein. Und da könnte es was Interessantes geben. Das ist ein sehr schwieriges, komplexes Thema. Und zwar hat die DFL die Lizenzierungsordnung im Dezember geändert. Da wurde auch schon drüber berichtet. Und zwar dahingehend, dass beim negativen Eigenkapital, das für Schalke ja immer ein großes Thema ist, dass es da eben nicht mehr nur eine Einjahreswertung gibt, sondern dass im Grunde der Zeitraum über 3 Jahre berücksichtigt wird. Und wenn du in den 2 Jahren davor im Grunde gut gewirtschaftet hast und diese 5%-Klausel übererfüllt hast, die Schalke ja erfüllen muss als Zweitligist, dann hast du im dritten Jahr sozusagen einen Bonus. Und wenn ich das alles richtig interpretiere, dann könnte das bedeuten, dass Schalke jetzt diese 5%-Klausel nicht mehr eben bis zu diesen 5% einhalten muss. Und das wiederum könnte bedeuten, ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil das ist so komplex, das hängt von so vielen Faktoren ab. Es könnte aber theoretisch auch bedeuten, dass dann möglicherweise im Sommer sogar ein bisschen mehr Geld für Transfers zur Verfügung steht. Aber alles könnte, hätte, würde, alles sehr, sehr schwierig zu verstehen, zu erklären. Und vielleicht werden wir in der nächsten Woche, sollten Sie die Zahlen dann wirklich vorstellen, dann schon ein bisschen schlauer oder ein bisschen mehr erfahren.
Also noch mehr Geld nach dem Aufstieg wird ja sowieso wahrscheinlich mehr Geld.
Das ist genau das, was ich jetzt nicht wollte, dass du jetzt den Podcast ankündigst mit der Zeile Schalke schwimmt im Geld. Also es geht jetzt um Gottes Willen. Ja, Stopp, wo ist die Bremse? Es geht jetzt auch nicht um die Riesensummen. Also es wird jetzt nicht so sein, dass sie wie in seligen Zeiten jetzt wieder 20, 30 Millionen Euro Transfers machen können. Also bitte halte dieses Thema ganz, ganz, ganz flach. Nächste Woche sind wir vielleicht alle ein bisschen schlauer.
Lass uns 4 Jahre zurückbeamen und hoffen, dass wir genau wie vor 4 Jahren in Darmstadt ein irres Spiel abliefern.
Ja, oh, ne? Ja.
Und ich glaube, Simon Terodde hat fast alle Tore gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wir haben 5-2 oder 5-3.
Das ging so in die Richtung.
5-2.
Bülter hat, glaube ich, auch ein Riesenspiel gemacht. Ja. Ich habe übrigens jetzt nochmal, wo ich heute mit Schallenberg nochmal geguckt habe, das war ja letzte Saison. Muss das gewesen sein. 24 von Nürnberg. Anfang letzter Saison 3-1 in Nürnberg. Ja. Zweite Saisonspiel, glaube ich. 1-0 geführt, 3-1 verloren, wurde gerade schon gesagt. In der Startelf Emil Heulund.
Oh.
Und Torschütze für Schalke Ibrahima Sissé. Ist noch gar nicht so lange her, klingt aber heute aus einer ganz anderen Welt.
Ja. Emil Holland, sollte man vielleicht auch nochmal nachfragen. Also gut, der wurde operiert, ne?
Ja,
das haben wir gesehen.
Wir fragen ja immer nach, aber dann heißt es immer nur,
Reha.
Ja, ist.
Aber ich habe ihn zumindest gesehen.
Mal. Schön.
Tatsächlich ist er dann da lang gehumpelt, war glaube ich nach einer OP. Und hoffentlich die letzte OP. Ich weiß jetzt nicht genau den aktuellen Stand, aber vielleicht die letzte OP und dass er jetzt endlich dann.
Ja, aber ich denke mal, diese Saison wird das wahrscheinlich nichts mehr.
Das wird nichts. Ich möchte euch noch eine Telefonnummer ans Herzchen legen. Ihr könnt natürlich mit uns in Kontakt treten und uns Nachrichten schicken über WhatsApp. Und wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt mit 0160 9034 7628. Steht natürlich auch in der Beschreibung. Je nachdem, wo ihr uns hört oder auch uns zuschaut, da findet ihr alles quasi in der Videobeschreibung oder Bildbeschreibung oder Shownotes, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Norbert, vielen lieben Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sind 1:11.
Ja. Naja, immerhin.
Immerhin.
Wir bessern uns.
Wir bessern uns und haben einige Sachen nicht besprochen, aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal ein Spiel, da liegt der volle Fokus drauf. Dann haben wir eine Länderspielpause und da haben wir Zeit für alle weiteren Themen. Danke und
Glück auf.
Glück auf.
Tschüss.